Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so bauen umsonst, die daran bauen. Mit diesem Psalmwort grüße ich Sie alle ganz herzlich. Dieses Psalmwort könnte so etwas wie das biblische Motto unserer Predigtreihe sein, denn wir sind heute am dritten Sonntag einer Reihe von Gottesdiensten in den Sommermonaten, wo wir uns um dieses Haus kümmern. Was ist dieses Haus eigentlich, diese Kirche? Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute als Prediger unseren Baukirchmeister, der nun wirklich einiges mit diesem Haus zu tun hat, biografisch und auch in seinem Ehrenamt. Herzlich willkommen, lieber Eike, schön, dass du uns heute die Predigt hältst. Ich grüße die Altenheimbewohner, die durch die Übertragungsanlage mit uns verbunden sind und alle, die im Anschluss an den Gottesdienst über die Homepage diesen Gottesdienst noch einmal hören. Ich grüße ganz herzlich den Musiker in unserem heutigen Gottesdienst, Wolfgang Bahn, Kirchenmusikdirektor aus dem Kirchenkreis Flotow und früher auch Singewart unserer Landeskirche. Er ist heute zu uns gekommen aus Flotow, weil unser Kantor Heinz-Hermann Grube seinen wohlverdienten Urlaub hat. Aber Sie machen uns heute Musik. Danke dafür. Und natürlich ganz herzlich willkommen, liebe Tauffamilien. Die Tauffamilie von Anni Melcher und Christine Ziefreund. Ihr seid gekommen, um hier mit uns heute Taufe zu feiern. Herzlich willkommen. Lasst uns beten. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. So viele Menschen und so viele Erwartungen, so viele Hoffnungen und so viel Lebenserfahrung, die der Hoffnung keinen Raum lassen möchte. All das kommt hier zusammen, Gott. Wir kommen hier zusammen. Wir kommen zu dir und hoffen, dass du zu uns kommst. Mit deinem Wort, mit deinen heiligen Zeichen, dem Sakrament der Taufe. Komm zu uns und stärke unseren Glauben. So beten wir gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Amen. Wir singen von dem beigegebenen Liedblatt die Eingangsliturgie mit dem langen Liedblatt.
Gott baut sein Haus in lebendigen Steinen, Himmel und so.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt gehütet, so wacht vergeblich der Wächter.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet.
Und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
Gott baut sein Haus aus lebendigen Steinen, Himmel und Tod umfahren, was es lebt, Gott.
das Werk. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich über uns. Gloria, Ehre sei Gott und Friede dem Menschen seine. Wir preisen dich, wir beten dich an, wir preisen dich an. Gloria, höre Gott und Friede den Menschen seine Dinge. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede.
Ewiger, alle Zeit gegenwärtiger Gott, segne und heilige dieses Haus. Wohne darin, dass wir dir begegnen und lass alle deine Hilfe erfahren, die an diesem Ort zu dir beten. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Auch im Alten Testament gibt es spektakuläre Baumaßnahmen. So wird im ersten Buch der Könige, Kapitel 6, detailreich vom Bau des Tempels in Jerusalem berichtet. Ich lese aus der Guten Nachricht. Salomo baut Gott einen Tempel. 84 Jahre waren seit der Befreiung der Israeliten aus Ägypten vergangen. Da begann König Salomo im zweiten Monat seines vierten Regierungsjahres, dem Monat Sif, ein Haus für den Herrn zu bauen. Das Tempelhaus, das er bauen ließ, war 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Vorhalle war ebenso breit wie der Hauptbau und 5 Meter tief. In den Mauern ließ er Fensteröffnungen anbringen, mit Rahmen und Gittern aus Stein, und ließ außen an den Seitenwänden und an der Hinterwand einen mehrstöckigen Anbau aus Holz errichten. Die Mauer des Tempelhauses verjüngte sich außen stufenweise. So konnten die Balken der Holzkonstruktion auf dem Vorsprung aufliegen und brauchten nicht in die Tempelmauer eingelassen zu werden. Die Mauern des Tempels wurden aus unbearbeiteten Bruchsteinen erbaut. Auf der ganzen Baustelle wurden weder Hämmer noch Meißel noch andere eiserne Werkzeuge verwendet. Der Eingang zum Anbau war auf der Südseite. Vom Erdgeschoss führte eine Treppe zum mittleren Stockwerk und von dort zum Oberstock hinauf. Als die Mauern aufgeführt waren, ließ Salomo eine Decke aus Zedernbalken und Zedernbrettern als Dach über das Tempelhaus legen. Nachdem Salomo den Rohbau des Tempelhauses vollendet hatte, ließ er die Innenwände vom Boden bis zur Decke mit Zedernholz täfeln und den Fußboden mit Zypressenholz auslegen. Die Wände des Tempels im inneren wie im äußeren Raum wurden mit geschnitzten Bildern von Cherubim und Palmbäumen und mit geschnitzten Blüten verziert und der Fußboden wurde mit Gold überzogen. Den inneren Vorhof um das Tempelhaus ließ Salomo mit einer Mauer einfassen, die in Schichten aus jeweils 3 Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken gebaut war. Im 11. Regierungsjahr, im 8. Monat, dem Monat Bul, war der Bau mit der gesamten Einrichtung vollendet. Gut 7 Jahre hatte Salomo am Haus des Herrn gebaut. Im Neuen Testament wird in seherischer Weise von Gott als Baumeister berichtet. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, das neue Jerusalem. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und es kam zu mir einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen hatten, gefüllt mit den letzten 7 Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore, und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt. Und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte.
Das folgende Lied, Meine Kirche, hat einen Refrain, den wir jetzt einmal zusammen anstimmen wollen. Ich singe die Strophen allein, so Sie mögen, können Sie aber auch gerne mitsingen. Meine Kirche, jetzt und hier. Meine Kirche, jetzt und hier. Meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche, jetzt und hier. Meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche ist ein Haus mit offenen Türen. Sie hat ein Fundament, das ewig hält und trägt. In weiten Räumen ist dein Geist zu spüren. Der Liebe wagt von Gott geprägt. Sie hat ein Dach, das vielen Obdach spendet. Durch bunte Fenster strahlt Lebendigkeit. An ihren Tischen manche Not sich wendet. Sie schenkt stets Neugeborgenheit. Meine Kirche jetzt und hier. Meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche jetzt und hier. Meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche ist ein Ort, um zu verweilen. Sie lebt von Menschen voller Mut und Fantasie. Sie lernen in ihr Brot und Wein zu teilen. Gemeinschaft nicht als Utopie. In ihren Gärten dürfen Kinder spielen und Lieder sprudeln hell aus jedem Saal. Die Geschichte spricht aus Mauern, Büchern, Dielen. Das jetzt durch Segen allzumal. Meine Kirche jetzt und hier. Meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche jetzt und hier. Meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche ist Geschenk verzückt erfunden. Auf Jesus Sporen wirkt sie heilsam in der Welt. Sie ist und bleibt an Gottes Wort gebunden. Besteht, solange es Gott gefällt. Sie mischt sich ein, um Leben zu bewahren. Ringt mit um Frieden und Gerechtigkeit. Sie weiß um Schuld, kann Fehler nicht ersparen. Und setzt dort auf Barmherzigkeit. Meine Kirche jetzt und hier. Meine Kirche und dir und dir. Meine Kirche jetzt und hier. Meine Kirche von dir und mir.
Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Amen. Mancher erinnert sich vielleicht, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wurde so gesagt, ist aber schon eine Weile her. Ob es denn auch stimmt? Ganz ehrlich, ich bin mir da nicht so sicher. Schon der Prediger Salomo notiert, jegliches hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Es dürfte wohl ein Urbedürfnis der sesshaften Menschen sein, zu bauen. Lange hatte es seine Zeit und hat sie bis heute. Es wurde und wird gebaut, oft inzwischen im Übermaß. Und im Übrigen, einige Wochen nach der Verleugnung durch Walter Ulbricht, eben die Berliner Mauer im August 1961. Auch mein Großvater Wilhelm hatte berufsbedingt ständig die Absicht, Mauern zu errichten. Mürker hießen er und seine Kollegen im plattdeutschen Umfeld, hochdeutsch Maurer. Und die bauen tatsächlich in erster Linie Mauern. Durch Opas Hände gingen Steine, viele, hunderttausend in seinem langen Leben. Ziegel, Kalksandsteine, Leichtbausteine. Das ganze Sortiment der zeitgenössischen Baustoffindustrie. Sorgfältig und mit unerschütterlicher Ruhe schichtete er sie mit Kelle und Mörtel, Reihe um Reihe, über Ecken und Kanten, zu Mauern, zu Wänden auf. Mit Zollstock und Winkel, Lotblei und Wasserwaage kontrollierte er Maße und Ausrichtung seines Werks. Solange der Mörtel feucht war, konnte korrigiert, nachjustiert, zurückgenommen werden, was nicht passte. Seit Jahrtausenden wird so gearbeitet. Selbst der Engel gebrauchte das Menschenmaß der Elle beim neuen Jerusalem, wie wir eben in der Lesung gehört haben. Genutzt wurde meist Material, das in der Umgebung der Baustelle bereitstand oder dort hergestellt werden konnte. Natursteine wurden manchmal nur gesammelt, meist aber gebrochen und behauen. Oder die Steine wurden aus Lehm, Ton und Sand geformt, getrocknet und gebrannt, wie schon beim Turmbau zu Babel, wie wir bei Mose nachlesen können. Und dann zu Mauern aufgeschichtet. Mauern haben meist zwei sichtbare Seiten. Verlaufen sie langgestreckt im Gelände, teilen Sie es in ein Davor und ein Dahinter. Menschen dahinter wollen sich so vor denen davor schützen, sie ausgrenzen. Die berühmte chinesische Mauer ist ein Paradebeispiel hierfür. Heute bauen die USA solche Mauern an der Grenze zu Mexiko. Menschen sollen bloß davor, also auf der anderen Seite, mit Brand- und Staumauern will man Feuer oder Wasser davor halten und selbst dahinter in Sicherheit bleiben. Das funktioniert nicht immer, wie wir aus wiederkehrenden Katastrophen wissen. Ringförmige Mauern bieten ebenfalls in erster Linie Schutz. Sie umgeben einen Garten gegen wilde Tiere oder Diebe, eine Burg gegen angreifende Ritter. Sogar ganze Städte, ihre Bürger und ihr Gewerbe sollen sie absichern und können dabei riesige Ausmaße erreichen. Gefängnismauern kehren die Sicht auf die Schutzwirkung dann einfach um. Mauern in ausgeklügelt architektonischer Formation schaffen letztlich Räume. Und zusammen mit Türen und Fenstern, Gewölben und Dächern ganze Gebäude. Ein Draußen und ein Drinnen. Das ist dann mehr als Schutz gegen Feinde und Unbilden. Gemauerte Räume können, sollen oft Gemeinschaft stiften, ihnen ein fester Platz sein, einer Familie oder für Schulklassen, einem geistlichen Orden oder auch einer Kirchengemeinde. Alles wird von Baumeistern, Architekten dem gewollten Zweck entsprechend bis ins Detail entworfen, wie wir es bei der Schilderung des Tempelbaus erfahren haben. Und dann von Bauleuten, den Maurern, Zimmerleuten und Dachdeckern ins Werk gesetzt. In der Bibel werden sie immer wieder erwähnt, denn natürlich hat auch der Bauherr Salomo, der uns eben in der Lesung begegnet ist, den Tempel nicht eigenhändig und schon gar nicht alleine geplant und errichtet. Er rief sogar hochqualifizierte, aber fremde Arbeiter ins Land, um hier mitzuwirken. Einer seiner Nachfolger, Joasch, ließ etwa 90 Jahre später in Israel Geld sammeln, um damit Maurer, Steinmetze und Zimmerleute für Reparaturen am Haus des Herrn bezahlen zu können. Die Abläufe von Planung, Bau, Finanzierung und Sanierung mit allen Problemen waren vor 3000 Jahren die gleichen wie heute. Schon viel früher einmal hatte der Herr selbst einen Mann namens Bezalel als Kunsthandwerker berufen. Der sollte an Bau und Ausschmückung der Stiftshütte mitwirken. Von Gott wird er dafür mit Weisheit, Verstand, aber insbesondere mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten, Steine zu schneiden und einzusetzen, ausgerüstet. Viel später war auch Jesus Christus einer vom Bau. Vor der Zeit seines öffentlichen Wirkens, das die Evangelien ausführlich bezeugen, in seinem Heimatort Nazareth in Galiläa. Sein Ziehvater Josef ist uns ja als Zimmermann überliefert, arbeitete also am Bau und mit Holz. Und der Beruf blieb zu seiner Zeit in der Familie. Auf dem ausgeteilten Blatt sehen Sie die beiden in einer Arbeitspause. Der abgelegte Hobel, die Späne auf dem Boden und die typische Gestellsäge bekunden ihr Gewerk. Im hohen Mittelalter schlossen sich solche Handwerker, voran die Maurer, zu Gruppen, zu Bauhütten zusammen. Schmiede konstruierten, fertigten und warteten die Werkzeuge. Material wurde von Steinmetzen geschnitten, nicht zufällig. Besteht bei der Berufsbezeichnung hier eine Ähnlichkeit zum Metzger, der ja auch etwas schneidet. Kalkbrenner lieferten den Mörtel, Glaser kümmerten sich um die Füllung der Fenster, Zimmerleute um Gerüste und Dachstühle. Oft jahrelang, teils über Generationen, blieben sie gemeinsam an großen Baustellen und zogen weiter, wenn ein Bauwerk endlich fertig geworden war oder den Bauherren das Geld ausging. Das geschah gar nicht so oft. Die Mittel kamen aus Spenden und Schenkungen der tief und unmittelbar gläubigen Menschen, die dabei ihr Seelenheil im Auge hatten, schon zusammen. Es wurden Kirchen, Klöster und prächtige Dome beauftragt. Die Bauhütten erlebten parallel zum Aufkommen der Gotik, zunächst in Frankreich, später in ganz West- und Nordeuropa, ab etwa 1150 eine enorme Blüte. Deren innovative Idee war die schiere, himmelstürmende Höhe des gesamten Baus, außen wie innen. Bei gleichzeitiger Leichtigkeit und Transparenz der Wandflächen, Licht sollte durch große, eher schmale und mit bunter Glasmalerei gestaltete Fenster in die weiten Kirchenräume einfallen. All das zur höheren Ehre Gottes und in Abkehr vom erdschweren, massigen Bauen der Romanik. Bauhütten gibt es bis heute, katholische zum Beispiel in Köln und evangelische wie in Ulm. Sie erhalten und erneuern, was in vielen Jahrhunderten entstanden und den Menschen immer noch wichtig ist. Seit einiger Zeit wirken außerdem Jugendbauhütten mit jährlich über 300 jungen Freiwilligen, die ein soziales Jahr leisten, in der Denkmalpflege mit. Bei uns in Lübeck kamen Idee und Bauweise der Gotik erst spät, nämlich im 14. Jahrhundert an. Die hier zu der Zeit etwa 200 Jahre bestehende romanische Kreuzkirche aus dem 12. Jahrhundert wurde zunächst nach Norden und dann nach Süden um je einen dreijochigen Flügel zu der heute sichtbaren Halle mit ihren massiven Säulen, die leider, sage ich einmal, stehen bleiben mussten, erweitert. Vielleicht schauen Sie einmal in die Gewölbe zu den Kreuzrippen, das sind diese ausgeformten Rippen im Gewölbe, mit ihren Schlusssteinen. Was Sie da sehen, ist der gotische Teil dieser Kirche. Ein stabiler Bau aus verschiedenen Sandsteinen des Wiehengebirges und aus dem Material, das beim Abtragen der früheren Seitenwände übrig geblieben oder angefallen ist. Mit einem sehr hohen Turm und einem gewaltigen Dachstuhl. Bis heute ist diese Kirche die größte zwischen Minden und Osnabrück. Einige Steine und die aus ihnen geformten Mauern und Stützen geben uns bis heute wichtige Hinweise, manchmal allerdings auch Rätsel auf. Ihre Form und Größe, die Art der Bearbeitung, Spuren der Zeit, die mal mehr und mal weniger angewandte Sorgfalt beim Einbau, lassen Rückschlüsse zu und sind ein Fenster in die Vergangenheit. Gern zeige ich nachher beim Kirchencafé oder danach einige Beispiele. Sie werden Stufenfundamente der Romanik erkennen können, seltsame Riefen am Portal im Turm, Rundbogensegmente wiederverwendet in einer Westwand, mögliche Brandspuren, Rüstlöcher, zugemauerte Türen, einen unpassenden Quader in der Nordwand und vieles mehr. Andere Steine sprechen direkt zu uns. Sie tragen Zeichen und Inschriften. Ein unbekannter Steinmetz hat sich mit seinem Signet verewigt. Es diente der Abrechnung seiner Leistung. Kann ich Ihnen auch zeigen. Kunstvolle Epitaphe, außen und innen, also diese Grabmale, erzählen mit Wappen und Inschriften ganze Familiengeschichten. Und dann ist da noch unser wohl prominentester Stein. Es gibt ihn gleich zweimal. Ein Original und eine Abschrift. Er ist die Geburtsurkunde unserer Kirche, so wie wir sie heute kennen, also nach der Erweiterung. Angebracht links und rechts über dem der Stadt zugewandten Nordportal. Das teils verdeckte Original in gotischer Majuskelschrift, die barocken Kopien in gut lesbarer Antiqua, beide in lateinischer Sprache abgefasst. Manche nennen ihn Peststein, weil im eingeschlagenen Text auch auf den verheerenden Seuchenzug des Schwarzen Todes im späten Mittelalter Bezug genommen wird. Wir wollen ihn etwas genauer betrachten. Zunächst wird ein Datum benannt, nämlich das Jahr 1350, versehen mit dem Zusatz, dieses sei ein Jubeljahr. Solche Jubeljahre mit besonderen Möglichkeiten zum Abtrag der Sündenschuld wurden seit dem Jahr 1300 von der katholischen Kirche ausgerufen. Anfangs sollte das alle 100 Jahre erfolgen. Dann entschloss sich Papst Clemens VI., den Abstand auf 50 Jahre zu reduzieren. Heute sind es im Übrigen nur noch 25 Jahre. 1350 war so das erste Jubeljahr nach der clementinischen Verkürzung und das zweite überhaupt. Davon kündet unser Stein. Der komplette Text lautet wie folgt. Anno Domini mille tricenti quinquaginta. Anno Jubile quo flagellati ibant pestis fuit Judei occidebantur amplificata est hec ecclesia. 15 Worte und eine Jahreszahl geben so extrem verdichtet Informationen über Zeit und begleitende Umstände der Phase der gotischen Kirchenerweiterung in Lübeck wieder. Es waren offenbar sehr bewegte und bedrückende Jahre. Daran kann auch das Attribut Jubel nicht viel ändern. Flagellaten, heute würde man sie vielleicht als durchgeknallte Esoteriker sehen, zogen in Gruppen, sich mit Peitschen selbst geißelnd durch die Lande. Sie forderten auf diese Weise unter anderem zur Umkehr vor dem nahen Weltende auf, dürften aber vor allem Angst und Schrecken verbreitet haben. Und dann die große Pest, die sich seit Mitte der 1340er Jahre aus dem Orient kommend über Italien fast in ganz Europa ausbreitete und auch hier in Lübeck einen erheblichen Teil der Bevölkerung dahingerafft hat. Die Schuld für diese epochale Pandemie wurde unter anderem bei den Juden gesucht, die deshalb allerorten eben auch hier in Pogromen verfolgt, niedergeschlagen, gemartert und getötet wurden. Denn mit diesen Worten lässt sich occidebantur übersetzen. All dem zum Trotz wurde hier modern und hoffnungsvoll mit dem Blick auf die Ewigkeit gebaut. Die Kirche St. Andreas hat zu dieser Zeit, also vor über 650 Jahren, durch eine Erweiterung ihre heutige Gestalt gefunden. Errichtet aus den Steinen des nahen Gebirges, diese bearbeitet und versetzt von geschickten und kunstwertigen Handwerkern zu Mauern, Portalen und Gewölben. Und sie hat immer noch die gleiche Funktion, wie erste Vorgänger bauten, seit Gründung einer Urpfarre um das Jahr 800, ist Ort der Versammlung der Gemeinde zur Anbetung, zum Lob Gottes, zur Verkündigung des Wortes und zur Feier der Sakramente, wie etwa heute der beiden Taufen. Sie bietet einen geschützten, durchbeteten Raum zur stillen Andacht, genauso wie für große Feste mit Gesang und Musik. Das Versprechen hält. Schon der erste Tempel des Haus des Herrn, von dem wir gehört haben, diente entsprechenden Zwecken. Wir brauchen offenbar solche aus Steinen festgemauerte, dem Gottesdienst gewidmete, besondere Räume. Vielleicht nicht ganz so üppig wie bei Salomo oder gar dem neuen Jerusalem, die uns aber durch Form, Gestalt und Ausstattung in eigener Weise ansprechen, in denen wir uns als Gemeinde versammeln oder auch allein still werden können, die uns schützend umfangen und zumindest zeitweise in ihrem Innern gegen das laute, wuselige, manchmal bedrohliche Außen abschirmen und wie heute gegen die unerträgliche Hitze. Es gibt sie noch und in großer Zahl. Oft ziehen sie uns zum Beispiel auf Reisen irgendwie magisch an. Lassen wir uns darauf ein und hören dann ihre leise und doch eindringliche Sprache. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir wollen nun gleich Taufe feiern. Wenn wir Taufe feiern, tun wir das auf das hin, was Jesus uns gesagt hat. Er hat gesagt, als er sich von seinen Jüngern verabschiedete, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, das zu halten, was ich euch gesagt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit diesen Worten also beschreibt Jesus, was es bedeutet, zu ihm zu gehören. Im Kindergarten haben wir ein sehr beliebtes Lied. Das geht immer und überall. Die Kinder machen das total gerne mit. Immer, brrr, also da, als ob die wirklich da so was aufspulen wollen. Was die da singen, ist vielleicht egal. Hauptsache, sie haben ordentlich Bewegung im Leibe. Immer und überall. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. So geht das Lied. Das ist genau das, was Jesus verspricht. Ich bin immer und überall da. Diese Mauern erzählen davon, wie Eike Blöbaum uns in seiner großen Geschichte der Mauern und der Baugeschichte erzählt hat. Immer und überall dieses Versprechen. Taufe heißt, sich auf dieses Versprechen einzulassen. Taufe heißt, mit diesem Versprechen leben zu wollen. Darauf zu setzen, dass dieses Versprechen immer und überall da mit Gott zu tun zu haben. Ob ich es spüre oder nicht, ob mir das einleuchtet oder nicht, ob ich damit was anfangen kann oder nicht, ob ich in der Kirche bin oder nicht. Immer und überall haben wir es mit Gott zu tun. Mit dem barmherzigen Gott, der sich in Jesus gezeigt hat. Und zu diesem Gott wollen wir uns bekennen. Lasst uns gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und sein Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So frage ich dich, Christine Ziehfreund, willst du im Namen dieses Gottes getauft werden? Und ich frage euch, die Eltern und Paten, wollt ihr, dass euer Kind im Namen dieses Gottes getauft werde, so antwortet mit Ja. Und versprecht ihr euer Kind, dem christlichen Glauben zu erziehen und dem so den Weg zu Gott zu weisen, so antwortet Ja mit Gottes Hilfe. Und ich frage euch, wollt ihr diese Täuflinge in euren Reihen aufnehmen, sodass sie teilhaben an der Kirche Jesu Christi, so antwortet auch ihr mit Ja. So wollen wir taufen. Nennt noch einmal den Namen eures Kindes. Anni, ich taufe dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes, darum, dass du durch Jesus Christus erlöst bist und zu seiner Gemeinde gehörst. Dein Taufspruch lautet: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Die Taufkerze entzünden wir an der Osterkerze, in der Erinnerung, dass Jesus Christus gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Möge dieses Licht auch für euer Kind scheinen. Sag noch einmal deinen Namen. Christine, ich taufe dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes, darum, dass du durch Jesus Christus erlöst bist und zu seiner Gemeinde gehörst. Wir hören deinen Taufspruch.
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.
Die Taufkerze entzündet an der Osterkerze, erinnert daran, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Möge dieses Licht auch für dich scheinen. Ich bitte, gerade nochmal Platz zu nehmen und die Eltern mit den Kindern nach vorne. Wir wollen Gott dafür danken, dass er euch dieses Kind ans Herz gelegt hat und dass er es durch die Taufe zu seinem Kind und zum Erben seines Reiches macht. Im Psalm heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So wollen wir Gott bitten, dass er euch ausrüsten möge mit der Kraft seines guten Geistes, damit, wenn ihr euer Kind auferzieht, es erfährt, ich bin ein Kind Gottes. Der Segen Gottes, des Allmächtigen und des Barmherzigen, des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes, der komme auf euch und der bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit. Amen. Wir wollen nur noch den Namen unserer Täuflinge am Taufbaum anbringen und ich bitte Sie, die Gemeinde, dazu, das Lied, das Tauflied unter der Nummer 200 zu singen. Thank you.
Die Kollekte des letzten Sonntags betrug hier in der Kirche für die Popularmusik in der Kirche 250,15 €. Und für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde 125,07 €. Die heutige Kollekte ist für besondere missionarische Zwecke bestimmt. Heute haben wir sie wieder gehört, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Es ist auch unsere Aufgabe, diese Botschaft weiterzusagen, in unserer Nachbarschaft und unserer Stadt. In der Evangelischen Kirche von Westfalen tun wir dies auch mit besonderen missionarischen Projekten an ungewöhnlichen Orten. Manche haben dazu einen Begegnungscafé eröffnet. Andere bieten Gottesdienste im Internet an oder sagen die gute Nachricht über die sozialen Medien weiter. So sollen Menschen neu mit dem Glauben und der Gemeinde in Kontakt kommen. Diese und weitere Projekte unterstützen Sie mit Ihrer Kollekte. Die diakonische Kollekte heute ist für Zwecke unserer Gemeinde bestimmt. Gott segne Geber und Gaben und was mit den Gaben geschieht.
Und ich darf Sie jetzt noch zu einigen Veranstaltungen einladen, gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Kirchcafé, Eike Blöbaum, unser Kirchmeister, hat ja schon angedroht. Wer also noch Zeit hat, der wird noch mal rumgeführt. Nein, es gibt einfach viel zu entdecken hier. Und wer noch Zeit hat, lassen Sie dich noch mal mit drauf ein. Da ist wirklich viel zu sehen. Am Montag, Dienstag und Freitag haben wir Abendgebet, am Mittwoch Taizé-Gebet und Donnerstag Friedensgebet hier in der Andreaskirche. Unsere Predigtreihe geht nächsten Sonntag weiter. Wir hatten ja jetzt ganz unterschiedliche Leute hier. Einen Krankenhausseelsorger, einen Architekten, heute den Baukirchmeister und nächste Woche einen sehr geschätzten Pfarrkollegen aus Dresden. Markus Engelhardt ist Pfarrer an der bekannten Frauenkirche, die ja aus den Trümmern wieder aufgebaut worden ist. Und er hat wirklich seine eigene Geschichte zu erzählen, wie die dort in Dresden mit diesen Trümmern der Kirche umgegangen sind und was dieser Kirchbau für die Stadt und für unser Land vielleicht sogar bedeutet. Und was das für uns hier in Lübeck sagen kann. Markus Engelhardt ist einigen vielleicht bekannt. Ich kenne ihn seit über 40 Jahren. Wir haben zusammen studiert. Und er war auch schon öfter hier in Lübeck und hat auch gepredigt. Herzliche Einladung, also nächsten Sonntag zur Fortsetzung unserer Predigtreihe. Heute, am 9. Juli um 18 Uhr, ist noch ein besonderes Konzert. Und zwar im Rahmen des Orgelsommers in Raden. Da kommt die Kirchenmusikerin Heike Kickhöfel, die aus unserer Region stammt, in der Zwischenzeit aber Domkantorin in Braunschweig geworden ist. Die kommt nach Raden an die Johanneskirche und spielt dort Very British, also Musik aus England. Das geht von dem großen Händel bis hin zu Nigel Orton, einem zeitgenössischen Komponisten, der ein so interessantes Stück geschrieben hat wie Scherzo for the White Rabbit, also ein lustiges Stück Scherzo für ein weißes Kaninchen. Also wenn Sie wissen wollen, wie sich das anhört, heute 9. Juli um 18 Uhr in Raden. Ich möchte noch einmal die Namen unserer Täuflinge sagen. Getauft wurden in diesem Gottesdienst Anni Melcher von der Ostlandstraße 12, und Christine Ziefreund, Arminstraße 6. Die beiden sind gekommen, drei sind gegangen. Zum Gedenken an unsere Verstorbenen bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Herr Walter von Wolfersdorf, Schützenstraße 16, zuletzt im Pflegeheim in Lübbecke im Alter von 86 Jahren. Frau Lore Grote, geborene Dingerdissen, Pflegeheim Lefern, zuvor Theodor-Billroth-Straße 2a im Alter von 100 Jahren. Und Frau Ingeborg Langenheder, geborene Kriedemann, zuletzt im Pflegeheim, zuvor Julius-Brecht-Straße 41 im Alter von 91 Jahren. Lasst uns Fürbitte halten und darauf mit dem Ruf antworten: Herr, erbarme dich. Guter Gott, für unsere Täuflinge bitten wir um deinen Geist, den Geist des Glaubens, dass sie immer wieder und überall von deiner Zuneigung erreicht werden und auf deine Gegenwart sich verlassen können. Darum bitten wir und rufen:
Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich.
Guter Gott, für unsere Gemeinde bitten wir, hier an diesem Ort, und für deine Kirche überall auf der Welt, um den Geist der Liebe und der aufrichtigen Wahrheit, dass unser Leben ein Zeichen für deine Zuneigung zu dieser Welt werde. Darum bitten wir und rufen zu dir: Guter Gott, für unsere Verstorbenen bitten wir. Sie sind unserer Fürsorge entzogen. Nimm sie auf in dein Reich. So bitten wir dich für die Trauernden und Verwaisten, für alle, die unter Schicksalsschlägen zu leiden haben, um den Geist der Hoffnung, dass du, guter Gott, uns nie, nie allein lässt. So beten wir in Jesu Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden. Dieses Lied lasst uns nur noch gemeinsam singen. 421. Segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Musik.